Ein ganz herzliches Willkommen heute zu unserem biblischen Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Es geht heute um eine Thematik, die man nicht so oft in ihren Einzelheiten betrachtet, aber es geht um ein Thema, das ganz wichtig ist, weil es auch ein persönliches Thema ist, was jeden einzelnen Menschen angeht. Wir wollen heute über das Thema der Engel sprechen und ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten: Himmlische Hilfe ist nur ein Gebet entfernt. Und bevor wir einsteigen in die Botschaft für heute, wollen wir gerne noch zusammen vorher beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du Engel hast, die dir dienen und die unsere Füße auf den Weg des Lebens leiten möchten. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns jetzt deinen Geist schenkst, damit wir verstehen können, was du uns sagen möchtest und damit du uns die Gewissheit gibst, dass die himmlischen Helfer immer bereit sind, uns zur Seite zu stehen und uns so leiten, wie du möchtest, wenn wir unser Herz dir ganz anvertrauen, dass wir dann die Garantie haben dürfen, dass diese Helfer an unserer Seite sind. Bitte führe du uns jetzt auch gut und gib uns einen klaren Geist, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen. Darum bitten wir dich in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Am Anfang unserer Botschaft möchte ich Sie gerne mitnehmen in eine wahre Geschichte. Der ein oder andere ist vielleicht schon mal dort gewesen, an diesem Ort, den wir auf dem Bild sehen. Das ist heute ein Museum, genannt das Ten Boom Museum, wie man hier auf dem Schild sieht. Corrie Ten Boom war wahrscheinlich eine der bekanntesten Christinnen des letzten Jahrhunderts. Und Corrie Ten Boom kam aus einer sehr gläubigen Familie. Ihr Vater hatte ein Uhrmachergeschäft. Und die Ten Booms waren sehr ernsthafte Christen. Und sie haben zur Zeit von Nationalsozialismus haben sie ihren Glauben so ausgelebt, dass sie Flüchtlinge bei sich im Haus hatten. Unter anderem auch Juden und Menschen, die zum Beispiel zum holländischen Untergrund gehörten. Diese zwei Gruppen waren auf jeden Fall bei ihnen. Und im Jahr 1943 bis ins Jahr 1944 war es dann so, dass so 5 bis 6 Menschen regelmäßig im Haus der Ten Booms waren. Und dazu kamen dann noch manche, die kurz geblieben sind, bis sie dann an einen sicheren Ort wieder weitergebracht werden konnten. Im Jahr 1944 war es leider so, dass der Sicherheitsdienst kam, der Nazis, ins Haus der Ten Booms und dass einige Leute verhaftet wurden. Corrie Ten Boom und ihre Schwester Betsy und auch ihr Vater unter anderem wurden damals verhaftet und sie kamen ins Gefängnis. Ihr Vater starb 10 Tage später und Corrie und ihre Schwester Betsy kamen dann schließlich letztendlich in das berüchtigte Konzentrationslager Ravensbrück. Und Corrie Ten Boom sagt von dieser Zeit, sie hatte eine kleine Bibel, die sie versteckt hat unter ihrer Kleidung. Und sie sagt, schildert, dass sie Angst gehabt hat, dass sie ihre Bibel finden, weil die Leute wurden durchsucht. Und Corrie ten Boom hat damals sinngemäß ein Gebet gesprochen und hat gesagt: Herr, du sagst in deinem Wort, dass es Engel gibt. Du musst diese Engel jetzt so machen, dass die Engel um mich herum sind und dass sie mich umgeben, damit sie mich nicht sehen. Und Corrie ten Boom, die vorher ziemliche Angst gehabt hat, sie schildert, dass die Person vor ihr durchsucht wurde und die Person hinter ihr wurde durchsucht und sie haben sie nicht gesehen und Corrie ten Boom kam schließlich an diesen schrecklichen Ort mit ihrer kleinen Bibel ins KZ Ravensbrück, ohne dass sie die Bibel entdeckt haben. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Dienst der Engel und auch der Wichtigkeit, den dieser Dienst hat für unser Leben in der Gegenwart und auch für die Zukunft. Wir wollen den ersten Text aufschlagen gemeinsam im ersten Königebuch im Alten Testament, 1. Könige, Kapitel 19. 1. Könige 19, das ist ein Kapitel, wo es um Elia geht. Das ist das Kapitel, das spielt nach der Begebenheit auf dem Berg Karmel. Und ich habe diesen Abschnitt überschrieben: Engel Gottes lieben es, sich um Gottes Kinder zu kümmern und demütige Menschen in die Wahrheit zu leiten. 1. Könige 19, Abvers 1. Und dort heißt es: Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Wir sehen, dass Elia, einer der großen Glaubensmänner aus dem Alten Testament, nach der Begebenheit auf dem Berg Karmel, wo Gott mit Feuer geantwortet hat, dass unter den Drohungen der Königin Isebel, dass Elia der Mut und der Glaube verlassen hat. Und er kommt, der Prophet Gottes kommt an einen Zeitpunkt, wo er, wie die Bibel uns berichtet, sich selber eigentlich den Tod wünscht. Und in diesem Moment heißt es, als Elia sich verlassen fühlte, da wird ein Engel vom Himmel geschickt und er weckt Elia durch eine freundliche, sanfte Berührung aus dem Schlaf auf und sagt, steh auf und iss. Wir finden das an mehr als einer Stelle in der Bibel, dass Engel Gottes sich um Gottes Kinder kümmern und dass sie es lieben, diesen Dienst auszuführen. Es gibt eine sehr schöne Aussage im Buch Der große Konflikt auf der Seite 431, das ist die Ausgabe von 2009. Und dort heißt es, es werden Engel mit Aufträgen der Barmherzigkeit zu den Kindern Gottes gesandt. Zu Abraham mit Verheißungen des Segens an die Tore Sodoms, um den gerechten Lot vor der Verrichtung der Stadt durch Feuer zu erretten. Zu Elia, als er vor Ermattung und Hunger in der Wüste beinahe verschmachtete. Zu Elisa mit feurigen Wagen und Rossen um die kleine Stadt herum, in der er von seinen Feinden eingeschlossen war. Zu Daniel, als er am Hof eines heidnischen Königs nach göttlicher Weisheit suchte. Und auch, als er den Löwen vorgeworfen wurde. Zu Petrus, als er zum Tod verurteilt in Herodes Gefängnis lag, zu den Gefangenen in Philippi, zu Paulus und seinen Gefährten in der stürmischen Nacht auf dem Meer, zu Cornelius, um sein Gemüt für das Evangelium zu öffnen, zu Petrus, um ihn mit der Botschaft des Heils zu dem heidnischen Fremdling zu senden. Auf diese Weise haben heilige Engel zu allen Zeiten dem Volk Gottes gedient. Ein weiterer wichtiger Punkt in unserem ersten Gedankenabschnitt ist derjenige, dass Engel Gottes es lieben, demütige Menschen in die Wahrheit zu leiten. Apostelgeschichte Kapitel 10, wenn wir das aufschlagen im Neuen Testament, ist ein Kapitel, in dem ein wichtiger Punkt beschrieben wird, wenn es um die Mission geht von Gottes Urgemeinde. In Apostelgeschichte 10, da heißt es ab Vers 1, in Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius. Ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Der sah um die neunte Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach, Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach, was ist, Herr? Er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, so dass er ihre gedacht hat. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Als nun der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von denen, die stets um ihn waren, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Wir sehen hier in diesem Text eine interessante Begebenheit, nämlich Cornelius, den Hauptmann, der seiner Erziehung und Bildung nach ein Heide ist, jemand, der unbeschnitten ist. Und wir sehen aber ihn in einer Situation, es ist interessant, wenn die Bibel von Hauptmännern berichtet im Neuen Testament, dann sehen wir da immer wieder positive Berichte. Es heißt in Vers 3 und 4, er sieht den Engel Gottes zu ihm kommen und der Engel sagt zu ihm in Vers 4, deine Gebete und deine Almosen sind heraufgekommen vor Gott, sodass er ihre gedacht hat. Wir sehen also hier in diesem Abschnitt, da gibt es einen sehr engen Zusammenhang zwischen dem Gebet eines Menschen, der nach dem Licht lebt, was er gehabt hat, und zwischen dem Engel, der ihn weiterführt. Uns wird gesagt, dass Cornelius, wenn seine Einstellung gewesen wäre, ich lasse mich von keinem Menschen belehren, dann hätte der Engel Gottes ihn sich selbst überlassen. Der Abschnitt zeigt uns eigentlich, dass jemand, der außerhalb der Gemeinde Gottes steht und der nach Licht sucht und nach dem Licht lebt, was er momentan hat, dass der von Gott weitergeführt wird in dieser Situation durch den Dienst der Engel. Ich glaube aber auch, dass der Abschnitt etwas für uns zu sagen hat, die wir vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte in der Gemeinde Gottes sind. Nämlich, dass es wichtig ist, dass die Engel ihren Dienst hundertprozentig so ausführen können, wie Gott es möchte in unserem Leben, dass wir nach dem Licht leben, was Gott uns geschenkt hat. Ich möchte euch gerne das ein oder andere Zitat zeigen und dann noch eine biblische Begebenheit anführen, um das zu bekräftigen. Das heißt im Bibelkommentar auf der Seite 356, Gott offenbart sich denen, die danach streben, einen Charakter zu bilden, den er gutheißen kann. Die Gebete derer, die ihn fürchten, die ihre Verpflichtungen ihm gegenüber anerkennen, werden gehört und erhört. Der Herr beachtet besonders diejenigen, die im Licht wandeln, das er ihnen gegeben hat, und die durch ihre Taten bezeugen, dass sie versuchen, Gott zu ehren. Uns wird ein deutlicher Beweis geliefert, dass der Herr die nicht im Dunkeln lässt, die allem Licht folgen, das ihnen gegeben wird, sondern er sendet seine Engel, die mit ihnen reden sollen. Cornelius lebte in Übereinstimmung mit den Anweisungen, die in den alttestamentlichen Schriften niedergelegt sind. Und der Herr sandte einen Boten, ihm zu sagen, was er tun sollte. Ich möchte eine Aussage gerne jetzt schon in der Predigt aufzeigen, die für uns nachher noch einmal deutlicher wird, wenn wir uns mit dem nächsten Abschnitt beschäftigen. Es kommt aus einem sehr wertvollen Buch mit dem Titel Das Gebet und dort heißt es, am Thron Gottes stehen dienstbare Engel, bereit dem Auftrag Christi sofort zu gehorchen und jedes Gebet zu beantworten, das in ernstem, lebendigem Glauben vorgebracht wurde. Eine andere Begebenheit, wo wir den Dienst der Engel sehen im Leben von Menschen, die bereit sind, die Wahrheit umzusetzen, sehen wir in Lukas Kapitel 2. Wir wollen den Text jetzt nicht aufschlagen und lesen. In Lukas 2 wird ein Ereignis beschrieben im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus. Und da geht es um die Szene, als die Hirten bei den Herden sind auf dem Feld und die Engel Gottes schließlich zu ihnen kommen und ihnen gesagt wird, euch ist heute der Erlöser geboren. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir diesen Text lesen, ist, warum kommen die Engel in dem Moment zu den Hirten? Ich meine, das war ja damals nicht der höchstgestellte Beruf. Wenn du der Chef einer Firma wärst und du wolltest, dass in der ganzen Firma etwas bekannt wird, dann würdest du normalerweise diese Botschaft nicht der Putzfrau geben, die Putzfrauen in Ehren. Aber ihr versteht, was ich meine. Du würdest zum Chef gehen oder zum Juniorchef. Und die Frage ist, warum kamen die Engel damals mit dieser Botschaft, als die Hirten weitergeführt wurden? Warum kamen sie nicht zu den Schriftgelehrten oder in die Tempelschule? Und die Antwort ist sehr einfach, auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite schockierend. Weil die Hirten damals Menschen gewesen sind, die ein Herz hatten, um die Botschaft zu empfangen, die die Engel ihnen geben wollten. Das heißt, wären die Obersten Israels ihrer Berufung treu geblieben, hätten sie an der großen Freude teilhaben dürfen, die Geburt des Heilandes zu verkündigen. So wurden sie jedoch übergangen. Engel werden mit denjenigen sein, die von ganzem Herzen nach göttlicher Führung suchen. Wen danach verlangt, heißt es im Leben Jesu, die Wahrheit zu erkennen, der muss willig sein, alles anzunehmen, was sie offenbart. Und die Frage, die wir uns in dieser ersten Sinneinheit stellen können, gehöre ich zu den Menschen, zu den demütigen Menschen, die bereit sind, von den Engeln Gottes mit Wahrheit beeindruckt zu werden? Die Frage, die wir uns generell stellen müssen, weil es wird nicht ausreichen fürs Ende der Zeit, wenn wir sagen, wir gehören zu Gottes Endzeitgemeinde, zur Gemeinde der Übrigen. Es wird nicht ausreichen, wenn wir sagen, wir gehören dazu. Ich war jeden Sabbat im Gottesdienst. Ich habe bei jeder Sabbatschullektion mich mindestens 4-mal gemeldet und mich beteiligt. Es wird auch nicht ausreichen zu sagen, ich war Gemeindeältester für 2 Jahrzehnte lang. Habe neben meinem Job jede Woche 8 Stunden investiert in Gemeindearbeit. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir Menschen sind, die bereit sind, auch wenn wir schon lange in der Gemeinde sind, uns von Gott weiterzuführen lassen. Wenn er uns beeindrucken möchte durch seinen Heiligen Geist, durch die Engel in Bezug auf Wahrheitspunkte, dass wir uns dann nicht verschließen, sondern ihm unser ganzes Herz geben. Wenn wir weitergehen, ich möchte euch gerne mitnehmen in eine Geschichte, die kommt aus den 1880er Jahren, die kommt aus Texas. In Texas gab es damals einen Mann namens Notley Tidwell, und dieser Mann hat eine besondere Erfahrung gemacht, die auch heute zu unserem ersten Predigtabschnitt passt. Notley Tidwell war jemand, der von seiner Prägung her Sonntagshalter gewesen ist. Der war gläubig. Und Notley Tidwell war jemand, der in der Gegend damals, wo er gewohnt hat, sehr bekannt war. Er war begnadeter Geigenspieler, hat allerdings nicht so gespielt, wie wir das vielleicht kennen, auf klassischen Konzerten, sondern eher auf solchen Tanzveranstaltungen. Und eines Abends geht Notley Tidwell, trottet er nach Hause und er macht sich Gedanken über ein Thema, was ihn seit einiger Zeit beschäftigt. Nämlich, er hat in der Bibel gelesen vom Sabbat und er kennt aber niemanden, der diesen Tag hält. Und er hat in der Bibel, wo er geforscht hat, er hat keinen Text gefunden, der eigentlich sagt, dass der Sabbat verlegt wurde auf einen anderen Tag. Und als er so die Landstraße entlangläuft mit seiner Geige in der Hand, da merkt er auf einmal, dass ein anderer Mann neben ihm läuft. Und Notley Tidwell kannte jeden in der Gegend und er hatte den Mann noch nie gesehen. Und schließlich kommt dann ihre Konversation auf den Sabbat und auf das, was Tidwell beschäftigt. Und er kennt auch niemanden, der in der Gegend den Sabbat hält und der am Sabbat anbetet. Und der Fremde kommt dann zu ihm und er gibt ihm schließlich genaue Anweisungen, wo eine Gruppe von Sabbathaltern sich befindet und wo sie anbeten. Und er gibt ihm noch einen Rat. Er legt ihm nahe, dass er mit dem Geigespielen aufhören soll. Notley Tidwell kam nach Hause, er hat nie wieder auf solchen Veranstaltungen gespielt. Und einige Tage später macht er sich dann schließlich auf den Weg und folgt der Wegbeschreibung, die ihm der Fremde gegeben hat. Als Notley Tidwell mit dem Fremden noch für einige Zeit auf dem Weg gelaufen war, da hat er zur Seite geblickt und hat zurückgeschaut und der Fremde war verschwunden. Er hat diesen Mann später nie mehr gesehen. Als Notley Tidwell der Wegbeschreibung folgt, da findet er eine Gruppe von Sabbathaltern, und Notley Tidwell hat später eine verantwortliche Position gehabt in der Gemeinde und hat sich mit seiner ganzen Familie der Gemeinde angeschlossen. Seine Verwandten glauben, dass dieser Mann, der damals neben ihm war und der ihn, der nach Licht gesucht hat, in die Wahrheit weitergeleitet hat, dass das ein Engel war, der vom Himmel geschickt wurde. Die Engel Gottes lieben es, sich um Gottes Kinder zu kümmern und demütige Menschen in die Wahrheit zu leiten. Der nächste Abschnitt ist der zentrale Abschnitt in unserer Predigt heute. Die Engel Gottes werden im großen Kampf als Antwort auf aufrichtige Gebete geschickt, um für Gottes Sache und seine Kinder zu wirken. Wir wollen ins Alte Testament zurückgehen, ins Buch Daniel, in Daniel Kapitel 10. Daniel 10 ist ein Kapitel, was man im Vergleich zu dem ein oder anderen Kapitel im selben Buch etwas weniger beleuchtet. Und in Daniel Kapitel 10, wir wollen uns da ein paar Abschnitte, Verse rausgreifen, wird etwas sehr Interessantes beschrieben, wenn es um den Dienst der Engel geht und um die Gebete von Gottes gläubigen Kindern. Es gibt in der Bibel sehr viele Bibelstellen, die uns sagen, dass es wichtig ist zu beten und dass wir beten sollten. Ich glaube, das ist jedem von uns bewusst. Aber man muss in der Bibel sehr genau hinschauen, um eine Stelle zu finden, die uns sagt, was passiert eigentlich hinter den Kulissen, wenn ein gläubiges Kind Gottes betet in Bezug auf den Dienst der Engel. Und eine Stelle wollen wir uns jetzt anschauen. Das ist wahrscheinlich die Bibelstelle, wenn es um dieses Thema geht. Daniel Kapitel 10 und wir lesen ab Vers 1. Das ist bei mir überschrieben mit den Worten: Daniel fastet und sieht eine himmlische Erscheinung. Daniel 10 ab Vers 1. Und es heißt hier: Im dritten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Aber am 24. Tag des 1. Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hiddekel. Um einzusteigen in dieses Kapitel, wir wollen nicht jeden Vers anschauen, ist es erst einmal wichtig, uns zu fragen, um welche Zeitperiode, um welche Situation zeitlich gesehen geht es hier. In Daniels Leben, das sehen wir an Vers 2 und 3, in Daniels Leben muss es ein Ereignis gegeben haben, das so einschneidend war, dass es heißt, für 3 Wochen lang salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Ich aß keine leckere Speise, kein Fleisch und keinen Wein. Und es liegt sehr nah, wenn wir da tiefer einsteigen, dann ist es sehr interessant, um welches Ereignis es wahrscheinlich gehen muss. Es war ja so, dass in Esra Kapitel 1 im Alten Testament, dass der König damals eine Anordnung gegeben hat im Bezug auf sein ganzes Königreich, dass er für die Rückkehr der Hebräer und den Wiederaufbau ihres Tempels sorgen will. Die geraubten Geräte aus dem Tempel sollen wieder zurückgebracht werden. Und nach der Ankunft in Jerusalem fing dann die Schar, die sich dorthin begeben hat, sofort an, das Niedergerissene und Zerstörte wieder aufzubauen. Und dann gehen wir in Esra Kapitel 4. Den Text wollen wir zusammen aufschlagen. Esra Kapitel 4. Und dort wird uns gesagt, dass es in Bezug auf die Anordnung des Königs, auf die Verfügung und die Ausführung, dass es Schwierigkeiten gab. Esra Kapitel 4 ab Vers 1. Und dort heißt es: Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Zerubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Aber Zerubabel und Jeschua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen: Es geziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels, bauen, wie es uns der König Kyrus, der König von Persien, geboten hat. Da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyrus, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Wir sehen also hier, dass es sogar so weit ging, dass Ratgeber angeworben werden und dass die Verfügung, die damals erlassen wurde, dass die Ratgeber das Ziel gehabt haben müssen, dass diese Verfügung letztendlich nicht zur vollständigen Ausführung kommt. Und in dieser Zeitperiode, da ist das Leben von Daniel für 3 Wochen verändert. Wir wollen einmal weitergehen, weil es ging darum, dass Gottes damals einziger Tempel in der ganzen Welt, dass die Wiederherstellung dieses Tempels in Gefahr stand. Wir wollen ein paar Verse überspringen in Daniel 10 und wir gehen in den 10. Vers, Daniel 10, Vers 10. Und dort heißt es: Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Wenn man das erste Mal liest in Daniel Kapitel 10, zumindest geht es vielen wahrscheinlich so, da merkt man in diesem Abschnitt, da passiert irgendetwas, was wichtig ist, aber man kann nicht ganz greifen, worum es hier eigentlich geht. Da kommt ein Engel zu Daniel und er sagt zu ihm in Vers 13, in Vers 12, ich bin gekommen um deiner Worte willen. Und in Vers 13 sagt er, aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden. Das ist die gleiche Zeitperiode von 3 Wochen, wo es von Daniel gesagt wird, ich aß keine leckere Speise. Und man könnte jetzt denken, wenn man das so liest, da kommt jetzt ein Engel und der kämpft buchstäblich mit dem König von Persien. Ich weiß nicht, welche Übersetzung Sie haben, aber was ganz interessant ist, in einigen Bibelübersetzungen wird die Teilüberschrift oder wird der Text ein bisschen anders wiedergegeben. In der Luther 2017 heißt es zum Beispiel, der Engelfürst des Königreichs von Persien. In der Neues Leben Bibel heißt es, der Engelfürst von Persien. Und in der Schlachterbibel wird eine Überschrift sogar gewählt über diesen Abschnitt und dort heißt es, ein Engel stärkt Daniel, der Kampf der Engelmächte. Das Wort, das mit Fürst wiedergegeben wird, wird in der Tat im Buch Daniel oft in Bezug auf übernatürliche Wesen verwendet. Das heißt, was wir hier eigentlich sehen, ist, dass Gott einen Engel schickt, der mit dem höchsten Engel kämpft, der versucht, den persischen König zu beeinflussen, um dessen Einfluss zurückzudrängen. Ich möchte das gerne noch ein bisschen verdeutlichen mit ein paar Aussagen aus dem Bibelkommentar unter anderem, wo es heißt, den großen Konflikt zwischen den unsichtbaren Kräften verstehen wir als Volk nicht, wie wir die Dinge verstehen sollten. Den Kampf zwischen den treuen und untreuen Engeln. Böse Engel sind fortwährend am Werk und planen ihre Angriffe und beherrschen als Befehlshaber, Könige und Herrscher die untreuen menschlichen Mächte. Wir sehen hier, dass himmlische Kräfte mit Hindernissen zu kämpfen haben, bevor Gottes Absicht zu seiner bestimmten Zeit erfüllt werden kann. Der König von Persien wurde vom höchsten aller bösen Engel beherrscht. Wie Pharao weigerte er sich, dem Wort des Herrn Folge zu leisten. Gabriel erklärte ihm, er habe ihm 21 Tage durch seine Darstellungen gegen die Juden widerstanden. Ausgelöst, das ist eine wichtige Aussage, ausgelöst von Daniels innigem Flehen, war der Engel Gabriel gesandt worden, um das Herz des persischen Königs zu bewegen. 3 Wochen lang, während Daniel fastete und betete, widersetzte sich das Herz des Königs dem Einfluss des Geistes Gottes. Doch dann wurde er, das sehen wir in den letzten Versen in Daniel 10, der Fürst des Himmels, der Erzengel Michael gesandt, um das Herz des unbeugsamen Königs umzuwenden, damit er als Erhörung von Daniels Gebet entschlossen handle. Letzte Folie, während Satan sich bemühte, die höchsten Machthaber im Königreich der Meder und Perser so zu beeinflussen, dass sie sich Gottes Volk gegenüber ungnädig zeigten, wirkten Engel zugunsten der Verbannten. Durch den Propheten Daniel wird uns ein Einblick in dieses gewaltige Ringen zwischen den Mächten des Guten und des Bösen gewährt. 3 Wochen lang kämpfte Gabriel mit den dunklen Mächten, um dem Einfluss entgegenzutreten, der den Geist des Kyros bedrängte. Noch ehe der Kampf beendet war, kam Christus selbst, Gabriel, zu Hilfe. Ich glaube, es gibt ein paar sehr wichtige Lektionen, die wir hier lernen können, in Bezug auf den Dienst der Engel und auch in Bezug auf unser Verhalten, was das Gebet anbetrifft, als Volk Gottes. Der Engel, und das ist Gabriel gewesen, sagt zu Daniel, vom ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Das heißt, während dieser 21 Tage, während dieser 3 Wochen, da muss es für Daniel so ausgesehen haben, da gab es kein äußeres Zeichen, keinen äußeren Beweis, dass seine Gebete erhört wurden. Und der Engel sagt zu ihm, vom ersten Tag an sind deine Worte erhört worden. Es ist vielleicht auch manchmal so bei uns, dass wir dass wir denken, wir haben jetzt schon gebetet für eine Sache und schon seit mehreren Tagen und es sieht so aus, als ob wir kein äußeres Zeichen haben, irgendeiner Erfüllung oder dass sich irgendetwas tut. Aber der Engel sagt ihm vom ersten Tag an. Was uns auch noch gesagt wird, dass wir wissen, dass wir in einem Kampf stehen zwischen guten und bösen Mächten. Und dass als Antwort auf die Gebete von Gottes aufrichtigen Kindern, dass Gott Engel schickt, so wie er es bei Daniel getan hat, um damals einzugreifen. Wenn ihr euch an die Aussage erinnert aus dem Buch Biblische Heiligung, da wurde gesagt, ausgelöst von Daniels innigem Flehen wurde der Engel Gabriel geschickt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist eine sehr ernste. Was wäre passiert, wenn Daniel damals nicht gebetet hätte? Was würde passieren oder was passiert nicht, wenn wir nicht beten? Kann es sein, dass Gottes Sache manchmal Niederlagen erleidet? Dass Gott Dinge gerne machen möchte oder veranlassen möchte durch den Dienst der Engel? Und dass Gottes Sache manchmal eine Niederlage erleidet, weil wir nicht beten? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr ernsthafte Frage, der wir uns stellen müssen. Auch wenn wir zum Beispiel an Abraham denken und an Lot. Als Lot damals, als Sodom und Gomorra vernichtet wurden und Abraham, er spricht mit dem Herrn und er fragt ihn, wenn du so und so viel Gerechte findest in der Stadt, wirst du sie vernichten. Und Abraham geht immer weiter nach unten, bis er bei 10 angekommen ist. Wenn du so viele finden wirst, wirst du die Stadt trotzdem vernichten. Und durch dieses Gespräch zwischen Abraham und dem Herrn oder durch dieses Gebet, können wir fast sagen, wird uns gesagt, ohne Gottes Engel im Buch Patriarchen und Propheten hätten alle in Sodom den Untergang gefunden. Auf das Gebet des Erzvaters hin wurde wenigstens der eine Gottesfürchtige dem Verderben entrissen. Weil Abraham gebetet hat, kamen die Engel und haben Lot und seine Familie aus Sodom herausgeholt. Es gibt eine wunderbare Aussage im Buch Das Gebet, wenn ich die Abkürzung richtig deute, auf der Seite 202. Und dort heißt es, wenn ihr versäumt, für die Kranken, gemeint sind die Kranken in unseren medizinischen Einrichtungen zu beten, nehmt ihr ihnen einen großen Segen. Denn Engel Gottes warten darauf, um als Antwort auf eure Gebete diesen Menschen zu dienen. Mit anderen Worten, ihr nehmt den Kranken einen Segen, wenn ihr nicht für sie betet. Weil dann die Engel Gottes nicht kommen und ihnen dienen, auf die Weise zumindest, wie Gott es möchte. Ich habe mich bei der Vorbereitung auf die Predigt und im Zusammenhang damit, habe ich mich an eine Begebenheit erinnert aus meinem eigenen Leben. Meine Frau und ich, wir hatten damals noch keine Kinder, haben ungefähr 4 oder 5 Jahre in Portugal verbracht und dort gearbeitet. Und ich hatte einmal eine Begebenheit, wo ich hatte eine ziemlich intensive Zeit. Ich habe teilweise an einer Missionsschule unterrichtet und dort gearbeitet und auch noch für die lokale Gemeinde Bibelarbeit gemacht, teilzeitmäßig. Und es gab Zeiten, wo ich eigentlich beide Aufgabenfelder gleichzeitig gehabt habe. Und ich war an einem Morgen, ich glaube, es war einer der Sommermonate. Ich war an einem Morgen unterwegs, hatte noch relativ frisch meinen Führerschein gehabt und ich war auf dem Weg zu einer Bibelstunde. Das war Gott sei Dank eine Person, die sich auch hat taufen lassen im Endeffekt. Und ich war auf dem Weg und ich hatte leider die Angewohnheit, dass ich oft zu schnell gefahren bin. Und in Portugal, so wie man auf dem Bild sieht, da gibt es, wo wir gewohnt haben, ist viel bewaldetes Gebiet, auch viel Felsen. Und die Person, die ich besucht habe, die hat eigentlich wirklich abseits gewohnt. Selbst von einem Dorf war die noch einiges entfernt und es war wirklich Alleinlage in der Natur. Und als ich so mit dem Auto fahre und ich merke, ich bin schon einigermaßen spät dran, Da verpasse ich die Einfahrt, die ich hätte nehmen müssen, um zum Haus von der Person durchfahren zu können. Und als mir das bewusst geworden ist, ein paar hundert Meter später, bin ich umgedreht mit meinem Auto und damals, weil die Zeit natürlich jetzt noch mehr drängt, mit erhöhter Geschwindigkeit zurückgefahren. Und ich habe eine Sache gelernt, hoffentlich für den Rest meines Lebens, die man nie tun sollte. Wenn man in eine Kurve fährt und man merkt, man ist schnell unterwegs und da sind diese Geröllsteine auf dem Boden, niemals eine Vollbremsung zu machen. Und ich fahre damals in die Kurve und in meiner Unerfahrenheit merke ich, ich bin zu schnell unterwegs und ich drücke auf die Bremse und mir ist damals etwas passiert, was ich später nie wieder so erfahren habe, nämlich, dass ich die vollständige Kontrolle über das Fahrzeug verliere. Du kannst am Lenkrad drehen und machen, was du willst, das Auto gehorcht nicht mehr und das Auto hat sich gedreht dann damals und ist frontal in eine kleinere Felswand hineingefahren. Die Musik, die ich anhatte, ging aus und man braucht erstmal kurz, um wieder zu sich zu kommen und man überlegt sich, okay, tut es irgendwo weh, bin ich verletzt? Und mir ist so gut wie nichts passiert damals und ich bin dann ausgestiegen ins nächste Dorf, habe jemanden angerufen, um Hilfe zu holen und ich wäre an diesem Tag eigentlich in der Missionsschule gewesen, um zu unterrichten später, aber an dem Tag, da saß mir der Schock noch so in den Gliedern, dass ich gesagt habe, ich kann erst am nächsten Tag wieder hingehen. Am nächsten Tag, als ich wieder in die Missionsschule kam, da kam der jüngste Student damals auf mich zu, das war ein Neuseeländer, und der wusste an dem Vormittag nicht, dass ich den Unfall hatte zur gleichen Zeit. Und er hat zu mir gesagt, weißt du, gestern, als ich unten im Garten war und gearbeitet habe, da habe ich eine Stimme gehört und die hat zu mir gesagt, bete für Erhard. Und er hat sich erst mal gefragt, wo kommt die Stimme her, warum soll ich das jetzt machen? Keinen Grund dafür gesehen und er hat erstmal weitergearbeitet und er hat gesagt, die Stimme kam zum zweiten Mal und diesmal war sie deutlicher und die hat zu mir gesagt, bete für Erhard. Und er hat mir dann beschrieben, einen Tag später, ich habe dann mein Werkzeug zur Seite, mein Arbeitsgerät und ich habe für dich gebetet. Er wusste aber auch nicht, was mit mir passiert war. Und ich habe mir später gedacht, wenn es geht um das Thema mit den Engeln, ob Gott nicht, ich habe das damals nicht buchstäblich gesehen, aber ob Gott nicht damals auf sein Gebet hin seine Engel geschickt hat, um mich zu bewahren und um mich zu stärken in dieser schwierigen Situation. Die Engel Gottes werden im großen Kampf geschickt als Antwort auf die aufrichtigen Gebete von Gottes Kindern, um für Gott und seine Sache zu wirken. Wir wollen in den letzten Abschnitt gehen. Die Engel Gottes werden die Winde am Ende der Zeit nicht loslassen, bis Gottes Kinder bereit sind und werden mit uns sein bis zum Ende. Unser letzter Abschnitt kommt aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung Kapitel 7. Offenbarung Kapitel 7, Vers 1 bis 3. Und hier sagt uns die Schrift ab Vers 1, und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten dir vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Wir wollen jetzt nicht jedes Detail aufschlüsseln in diesem Kapitel, aber was einem bewusst wird, wenn man tiefer einsteigt, dass die Engel Gottes angewiesen sind, die Winde der Zerstörung zu halten, bis das Werk an den menschlichen Herzen vollendet ist. Die Engel Gottes werden auch mit Gottes treuen Kindern sein, bis zum Ende der Zeit. Wir sind nicht alleine. Meine Lieblingsaussage wahrscheinlich, wenn es um die Endzeit geht, aus dem Buch Der große Kampf, findet sich auf der Seite 627 in einer älteren Ausgabe. Und dort heißt es, obgleich die Feinde sie ins Gefängnis werfen, so können die Kerkermauern den Verkehr zwischen ihnen und Christus doch nicht absperren. Engel werden sie in ihren einsamen Gefängniszellen besuchen und ihnen Licht und Frieden vom Himmel bringen. Das Gefängnis wird wie ein Palast sein, denn die reich sind im Glauben, befinden sich dort. Die düsteren Mauern werden von himmlischem Licht erhellt, wie damals, als Paulus und Silas im Gefängnis zu Philippi um Mitternacht beteten und Loblieder sangen. Gottes Volk wird nicht frei von Leiden sein, aber während man es verfolgt und bedrängt, während es Entbehrung erträgt und Hunger leidet, wird es doch nicht umkommen. Gott, der für Elia sorgte, wird an keinem seiner sich selbst aufopfernden Kinder vorübergehen. Der die Haare auf ihren Häuptern zählt, wird für sie sorgen und zur Zeit der Teuerung werden sie genug haben. Während die Gottlosen verhungern und an solchen zugrunde gehen, beschützen Engel die Gerechten und geben ihnen, was sie brauchen. Das Land, das eine sehr große jüdische Bevölkerung hatte, zur Zeit, als der Griff der Nazis sich immer enger um Europa geschlossen hat, war Polen. In Polen gab es einen Mann, der bekannt wurde, indem er ein Waisenheim geleitet hat. Sein Name war Janusz Korczak. Und in Polen ist es so gewesen, dass die jüdische Bevölkerung leider irgendwann zusammengedrängt wurde. Es gab ein Riesenghetto, das Warschauer Ghetto. Da waren hunderttausende Menschen eingepfercht, muss man sagen, die dort unter wirklich enorm schwierigen Bedingungen gelebt haben. Und Janusz Korczak, schließlich war es so, dass er mit seinem Waisenhaus auch ins Warschauer Ghetto umsiedeln musste. Und Janusz Korczak hat versucht, in dieser schwierigen Zeit, vor allem für die jüdische Bevölkerung, er hat bitten, jeden Tag hat er gebeten um Spenden, er hat versucht, seinen Kindern in diesem Waisenhaus das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Aber schließlich sind die Nazis dazu übergegangen, dass sie die Leute aus dem Ghetto deportiert haben, in den Tod, könnte man sagen. Und schließlich kam der Tag in den 1940er Jahren, wo auch Janusz Korczak und sein Waisenhaus deportiert wurden, an den Umschlagplatz am Danziger Bahnhof, wo sie schließlich weitertransportiert werden sollten nach Treblinka, ins Vernichtungslager. Und Janusz Korczak lief dort mit einigen Betreuern und ungefähr 200 Kindern. Und sie kommen an den Umschlagplatz am Danziger Bahnhof. Und die Kinder waren schon einwaggoniert und der Platzkommandant erfährt dann, dass der alte Mann Janusz Korczak ist. Und er kommt auf ihn zu und sagt zu ihm: Sie haben doch damals den Bankrott des kleinen Jack geschrieben. Das war ein bekanntes Kinderbuch damals. Und er sagt zu ihm: Das ist ein gutes Buch. Sie können aussteigen, sagt er zu ihm sinngemäß, die Kinder fahren. Und Janusz Korczak trifft damals die Entscheidung und er sagt ihm noch einen Satz und schließt die Waggontür hinter sich. Und er hat die Entscheidung wahrscheinlich schon vorher getroffen, mit seinen Kindern zu bleiben bis zum Ende. Ich glaube, dass diese Geschichte etwas illustriert, was für uns gerade am Ende der Zeit sehr wichtig ist. Egal, wohin uns unser Weg mit Jesus führt, wenn wir ihm treu sind, dann wird er durch den Dienst der Engel, durch seine Engel bei uns sein, egal ob wir in die Löwengrube müssen oder ins Gefängnis oder ob uns vielleicht etwas anderes bevorsteht. Lasst uns immer daran denken, egal wohin uns der Weg mit Jesus führt, dass dem treuen Kind Gottes die himmlische Hilfe nah ist. Die himmlische Hilfe ist nur ein Gebet entfernt. Wir wollen zum Ende noch einmal zusammen beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für den Dienst der Engel und dass du uns zeigst, dass wir, wenn wir auf dieser Erde sind, egal welchen Prüfungen wir gegenüberstehen, dass wir niemals allein sind. Danke, dass du Engel Gottes schickst auf unsere Gebete hin, um uns zu dienen und deine Sache auf dieser Erde voranzubringen. Herr, wir möchten dich bitten, dass wir unseren Engel, den du uns zur Seite gestellt hast, niemals enttäuschen. Dass wir uns führen lassen von dir durch den Dienst der Engel auf die neue Erde, wo es keine Tränen und keine Trauer und kein Leid mehr geben wird. Darum bitten wir dich und wir danken dir in deinem Namen. Amen.